Sag Marco, woran erkennt man eine reguläre Eurovision-Saison?
Indem man, lieber Alkis, im Februar schimpft, dass es noch nie so ein schlechter Eurovision Song Contest war.
Und man sich ab März nicht mehr entscheiden kann, wer denn noch in die persönlichen Top 10 kommt.
Und im Mai, dann feiern wir alle Songs.
Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus der Po-Ebene.
Eigentlich Turin am Po war letztes Jahr oder am Po. Ja. Heute ist es Amsterdam und Wien.
Mir gegenüber sitzt Marco Schreuder.
Mein Vis-a-vis ist Alkis Vlasakakis.
Und das Thema heute, Who the hell are Thea and Selena? Ja, Marco, ich sehe im Hintergrund Kanäle, Enten, Hausboote.
Ja, und du hörst Flugzeuge nach Schiphol fliegen über mich, weil es ein bisschen laut werden sollte. Ja, ich melde mich heute, es ist der 5. März heute, Sonntag, wenn wir aufzeichnen, aus Amsterdam, weil morgen gehe ich zu meinem persönlichen Höhepunkt des Jahres. Nein, es ist dieses Mal nicht der Eurovision Song Contest, es ist die große Johannes Vermeer-Ausstellung im Rijksmuseum. Ja, deswegen bin ich hier. Heute steht noch das Anne-Frank-Haus vor der Tür. Jetzt fliegt ein Helikopter über mir. Ich weiß nicht, ob man es hört.
Man
hört
es nicht.
Ja dann, okay. Aber du bist ja nächste Woche auch hier, gell, Alkis?
Ja, und unser Programm ist ja doch sehr ähnlich. Also Ich freue mich schon sehr auf die Reisesaison in die Benelux-Staaten tatsächlich für mich. Denn Reisen bedeutet aber auch immer schön brav das Mikro mitnehmen und zwischendurch mal Podcast aufnehmen.
Genau das tun wir heute auch. Ja, denn heute ist eine Spezialepisode dran, weil an diesem Morgen, wenn ihr das jetzt hört, dem Erscheinungstag, das ist der 8. März, der internationale Frauentag, wie wir wissen, ja, und an diesem Tag erscheint der österreichische Beitrag Who the Hell is Edgar von Thea und Selena.
Der ORF hat es uns wieder mal ermöglicht, dem österreichischen Act, muss man dazu sagen, Entschuldigung, dem österreichischen Act.
Du bist schon bei Vermeer-Ausstellung, aber der hat nie Act gemacht.
Der hat nie Act gemacht, genau. Aber reden wir später über die Vermeers. All the Vermeers of Amsterdam. Ja. Also wir haben eben Thea und Selena getroffen und für ein Interview und wir stellen euch natürlich auch den Song vor, den habt ihr wahrscheinlich eh schon alle gehört mittlerweile.
Nein, du musst die Spannung aufrecht halten. Ihr hört den Song in dieser Episode. Ich muss dir nochmal Dramaturgie beibringen.
Also Weltexklusiv der erste Podcast, der diesen Song vorstellt, sind wir.
So ist es. Ja. Du das Licht nicht unter dem Scheffel stellen, Herr Vlasakakis.
Genau.
Ja. Es ist noch nicht allzu lange her, seit der vorigen Episode, aber die Saison spitzt sich ja zu, deswegen muss man auch Mikrofone mitnehmen, wenn man reist. Ja. Dieses Wochenende waren, ja, Vorentscheide Island, glaube ich, Serbien, ja, Deutschland natürlich. Ja. Und was noch bekannt wurde, aber da lassen wir uns, glaube ich, in einer anderen Episode mal darüber aus, Alkis, diese unverschämten Preise für die Tickets, also es ist ja nur eine Rich Kids Party. Ja,
Liverpool wird ziemlich teuer für viele. Also allein bei den Hotelpreisen haben ja schon viele mit den Ohren geschlackert. Jetzt kommen die Ticketpreise dazu.
Es wird nicht mehr lustig.
Nein, es wird nicht schön. Ja. Aber die Songs erscheinen ja jetzt einer nach dem anderen. Jetzt kennen wir ja bereits die Songs zum Beispiel aus Zypern und den Niederlanden.
Ja, die kamen jetzt dazu.
Genau. Und wenn die Episode erscheint, werden es noch viel, viel mehr sein. Die Schweiz ist dann auch schon wieder mit dabei. Ja.
Ja, und ich hatte leider so gar keine Zeit, dieses Jahr wirklich intensiver Vorentscheide zu schauen und auch diese sehr Late-Night-Show in Deutschland, ich glaube, die fing ja irgendwann einmal knapp vor Mitternacht an oder so, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber Alkis, du ja schon, obwohl du ja nie Vorentscheide schaust, aber da scheinst du plötzlich als gebürtiger Ostdeutscher, als DDRler, es scheint da wieder so ein patriotisches, verstecktes Herz in dir irgendwie wach zu werden.
Also kurz vor Mitternacht, 22.20 Uhr ist jetzt nicht kurz vor Mitternacht.
Ich bin ein alter Mann, ich gehe da schon schlafen.
Ja, also Deutschland hat wieder mal eine Show abgeliefert. Tatsächlich eine sehr durchwachsene Show, muss man schon dazu sagen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es haben wahrscheinlich die Richtigen gewonnen. Das aber dazu dann bei der Merci-Jury werden wir dann doch, glaube ich, länger drüber reden können. Die Show selbst war, naja, ein bisschen durchwachsen. Wie viele andere auch fand ich es sehr retromäßig. Man sonnt sich gern in den guten alten Grand Prix-Zeiten. Barbara Schöneberger macht eine sehr selbstironische Moderation jedes Mal. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Was ich auf jeden Fall nicht so gut finde, ist diese mangelnde Transparenz bei der Punktevergabe. Also da wird aufgerufen, anzurufen. Allerdings waren die Kanäle bereits seit einer Woche oder so offen.
Ja, man konnte online voten.
Also
Ich habe für Frieda Gold gewotet, aber gut.
Das war dann eine verlorene Stimme leider. Also es ist eine... Also ich find's merkwürdig, dass man nicht den Act als Act bewertet, sondern tatsächlich auf die Fanbase geht. Natürlich haben dann Leute wie Icke, aber auch die Gewinner dann Lord of the Lost einen Startvorteil, weil die eine riesige Fanbase haben. Lord of the Lost hatten ja das mit ihrem aktuellen Album einen Nummer 1 Hit, ja. Die waren auf mehrere Wochen auf Platz 1 der Charts.
Ich habe ja mit denen ein Problem. Ich will immer Lord of the und dann will ich Rings
Dance
sagen. Oder dann Dance. Oder wie heißen die nochmal? Lord of the Wars? Ja? Lord
of the was nochmal? Sie definieren das Lord of the für den Eurovision Song Contest neu.
Ja, genau. Lordy of the. Nein, also.
Lordy of the Lost. Also diesen Vergleich übrigens zu Lordy finde ich ziemlich unfair, weil das ist doch, sind doch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Sie machen schon sehr andere Musik und insgesamt, man hat sich bemüht, Sachen zu inszenieren. Es ist nicht immer geglückt und manchen Interpreten war die Unsicherheit sowohl stimmlich als auch beim Song selbst sehr anzusehen. Die Inszenierung teilweise völlig daneben. Also ich habe nicht verstanden, warum René Miller dann irgendwie auf diesem Felsen stand. Also Also es waren viele merkwürdige Szenen zu sehen. Manches war gut inszeniert, manches war weniger gut inszeniert. Naja, auf jeden Fall danke, liebe ARD, dass jetzt einmal ein sehr diverses Programm auf dem Vorentscheid zu sehen war, weil der Einheitsbrei des letzten Vorentscheids, das war schon leider schade.
Ja, aber eine Frage hast du mir jetzt noch nicht beantwortet.
Welche?
Lieber Alkis, die ist ganz wichtig. Who the hell is Edgar?
Marco, wir haben zwei Gäste.
Herzlich willkommen bei Messi Schrei, liebe Thea.
Danke,
und
danke.
Herzlich willkommen, Salina.
Hallo, danke.
Ja, wir freuen uns natürlich sehr, warum ihr da seid, wissen wir natürlich. Ja. Aber genau dazu meine allererste Frage, von wem stammen diese Zeilen? I would define, in brief, the poetry of words as the rhythmical creation of beauty.
Und von wem? I have great faith in fools. Self-confidence, my friends call it.
Tja, von wem könnten diese Zeilen sein?
Von wem könnte das wohl sein? Das ist der Edgar natürlich.
Ja, und who the hell is Edgar?
Who the hell is Edgar? Ist, glaube ich, dieselbe Frage wie who the hell is Selena und who the hell is Thea, würde ich sagen.
Das war eine gute Werbung für Instagram übrigens.
Ja. So ganz sneaky.
Ihr zieht das jetzt durch, ne? Who the hell is?
Das ziehen wir jetzt durch, ja. Das ist jetzt ein bisschen so das Branding geworden. Aber wir wissen natürlich, wer Edgar Allan Poe ist. Und ihr werdet es natürlich bald wissen, wer wir sind.
Ja. Ihr habt euch bei Starmania kennengelernt. Habt ihr da auch schon gesagt, who the hell is? Oder wie war euer erstes Zusammentreffen damals?
Ja, und in welchem Ton habt ihr das gesagt? Who the hell is?
Who the hell is that girl?
Actually, wenn man darüber nachdenkt, ich habe mir schon gedacht, who the hell is that girl on the stage?
Sling. And vice versa natürlich. Also wir haben uns dort kennengelernt und waren absolut begeistert voneinander. Eigentlich schon von Minute eins, oder? Ich habe dich auf der Bühne gesehen und du hast mich auf der Bühne gesehen und erst danach haben wir. Love it. Aber es war absolut eigentlich von Beginn an eine tolle Freundschaft, die sich da entwickelt hat. Und auch die Liebe zum ESC ist etwas, das uns von Anfang an verbunden hat. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir das gemeinsam machen.
Das finde ich ja schon toll. Wie war Starmania für euch? Weil jetzt seid ihr eh beide schon Castingshow erfahren, zu einem gewissen Grad. Wie war das für Starmania und erwartet ihr bei Eurovision auch so eine Art Feeling? Oder ist Eurovision schon wieder ganz was anderes für euch?
Boah, also ich glaube, Eurovision ist nochmal eine Nummer größer als alles an Castingshows, die man irgendwie machen kann oder wo man irgendwie auf die Bühne darf, weil es halt auch irgendwie ein riesiger Kindheitstraum von uns beiden ist. Also wir verfolgen das halt schon seit Ewigkeiten und das ist so, ich glaube, der Moment, wenn wir dann auf der ESC-Bühne stehen, ist halt nochmal was ganz was anderes als bei einer Castingshow irgendwie, die sonst so.
Genau. Und was uns aber, wo wir denken, dass da eine Verbundenheit ist zwischen Starmania und Eurovision ist, bei Starmania waren wir ja zu einer Zeit, wo Corona die Höchstzahlen erreicht hat und und dadurch, dass wir nur für uns waren, hat sich eine ganz kleine, süße Familie entwickelt, die sich gegenseitig unterstützt hat. Und das ist ja auch das, wofür der ESC auch steht, oder? Also dieser Zusammenhalt und diese Familie ist etwas, das wir jetzt schon spüren und dann wahrscheinlich in Liverpool noch tausendmal mehr. Und das ist auch, also darauf freuen wir uns besonders.
Die Karriere begann ja aber nicht bei Starmania. Von beiden von euch ja, habt ja vorher schon gesungen, oder?
Ja, also karrieretechnisch würde ich sagen, hat das bei mir angefangen bei The Voice of Germany. Das war 2016. 17.
Oh,
Jesus. Das, ja, ist eine Zeit her. Es sind 6 Jahre.
Oh mein Gott. Also für uns Alte, das war gestern quasi.
Ja, okay. Für mich ist das ein riesen Jump gewesen. Ja, so.
Für dich ist es tief in deine Kindheit.
Ich war dann 19. Ja, für mich fühlt sich das an wie eine Ewigkeit, gell? Da hat das Ganze angefangen, aber Musik machen Thea und ich ja beide schon seit Ewigkeiten oder singen tun wir schon irgendwie so. Seit Ewigkeiten, seit wir klein sind.
Genau.
Aber karrieretechnisch halt ab The Voice, ja. Da habe ich dann Blut geleckt, irgendwie was große Bühnen angeht.
Voll. Und wir sind ja beide so 2020 selbstständig, oder?
Ich bin auch seit 2020 selbstständig, ja. Wir haben uns das perfekte Jahr ausgesucht, um zu starten.
Ja.
Um so richtig rein zu buttern, ja. Das ja. ist.
Ja. Von einer Show zur anderen, vor Massenpublikum.
Ja, genau. Mit Maske.
Wie war das bei dir, Thea? Wie bist du eigentlich in die Pop-Szene hineingerutscht?
Das hat sich bei mir alles ein bisschen organisch entwickelt. Ich bin ein unglaublicher Bauchgefühlmensch und ich habe einfach immer darauf vertraut, dass ich gerade auf dem richtigen Weg bin. Und immer wenn sich bei mir eine Tür geschlossen hat, hat sich dann automatisch eine andere geöffnet. Und ich habe sehr lang professionell Tennis trainiert. Und habe gleichzeitig die Liebe zu Musik gepflegt, während ich in einem Jazzorchester Saxophon gespielt habe. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, alleine auf Tennis zu spielen und auf dem Feld zu stehen, erfüllt mich nicht so sehr, wie die Musik es tut. Habe damit aufgehört, ohne irgendwie einen Plan, so wie ich jetzt weitermache. Und dann am
Alle
nächsten Tag...
Alle Künstler immer.
Ja, oder? Es ist einfach immer so, ja, ich mache einfach mal. Schauen wir mal, was wird. Aber es hat sich dann irgendwie so entwickelt, dass ich eingeladen worden bin zu einem Musical-Casting. Und dann habe ich ein paar Jahre lang Musical gemacht. Und dann irgendwann mal gesagt, so, okay, Musical ist wahrscheinlich nicht so sehr was für mich, obwohl ich es liebe. Ich liebe Musicals immer noch, aber Pop ist dann doch eher meine Schiene. Und dann wurde ich eingeladen zu einem Projekt, wo ich Chor gesungen habe. Und dann irgendwie hat sich das so entwickelt mit Schreiben und Singen und allem drum und dran.
Ich frage mich jetzt gerade, warum habt ihr nicht einen Sax-Solo reingehauen?
Kannst du das eigentlich noch richtig gut? Oder?
Ich spiele noch Saxophon, ja. Aber dadurch, dass es eben ein Jazz-Orchester war, bin ich unglaublich gut in Noten ablesen und spielen und eher weniger gut in Improvisieren, was halt für das Saxophon sehr schlecht ist. Oder? Das hätte ich mir vielleicht
alles
anders überlegen
müssen. Dir, alles Übung.
Stimmt, vielleicht kann mir ja jemand Noten schreiben und dann macht man das noch für
schon nice gewesen, du auf der ESC-Bühne mit dem Sax. Also,
Ich glaube ja, eine der schönsten Motivationen zum Eurovision Song Contest zu fahren, ist ja tatsächlich auch selbst ein Fan zu sein. Und das scheint ja tatsächlich bei euch beiden ganz stark verankert zu sein, diese Liebe zum Eurovision Song Contest, oder?
Absolut. Ja,
wir hatten einen ganz, ganz schönen Moment eigentlich. Wir hatten gerade ein Interview gegeben und Thea und ich, wir haben die Frage bekommen, woran wir uns halt, also das der früheste Moment, wo wir uns daran erinnern können, irgendwie wann das Ganze mit dem ESC, mit der Liebe und so begonnen hat. Und in dem Moment habe ich irgendwie angefangen, glaube ich, zu summen. Du hast den Songtitel gesagt. Oder wie war das?
Also ich habe quasi erklärt, dass es für mich damals war, da war ich 7 oder 8 Jahre alt und habe zum allerersten Mal so bewusst wahrgenommen, dass ich gerade den Eurovision schaue. Und das war in dem Jahr, wo Serbien gewonnen hat.
Ja,
2007.
2008 war es dann in Belgrad.
Genau.
Die Maria Šerifović.
Absolut. Und mit dem Song Molitva. Und das war für mich so ein Moment von, wow, eine Frau, die irgendwie meinen Hintergrund hat, schafft es auf so eine große Bühne. Und das war der Moment, wo ich eben entschieden habe, so, da will ich auch hin. Und dann aus dem Nichts kommt Selina und fängt an, den Song zu summen. Und es war absolut derselbe Moment für sie, wo sie halt eben gemerkt hat, da will ich auch hin. Was für uns so magisch war und vor allem es hat mein Herz einfach voll berührt, weil es war, sie versteht ja den Text nicht, aber der Song berührt so sehr, dass er so in ihr verankert ist. Und das ist ja auch genau das, wofür der Eurovision steht oder so diese Verbundenheit, obwohl man eben aus einem anderen Land kommt oder so. Also das ist so schön.
Und meine Mutter hat das auch auf und ab gehört.
Ja.
Also das war ja, Gott, na, das könnte ich nicht vergessen.
Eine meiner Lieblingsgewinner-Songs ever, muss ich sagen. Ja. Wir hören uns aber jetzt einen anderen Song an. Wie heißt der, Alkis? Who the hell is?
Edgar. Ihr habt ja auch Solo-Songs eingereicht. Wie kam es denn eigentlich aber zu dieser Zusammenarbeit? Ich meine, irgendwann muss ja mal der Wunsch entstanden sein, euch zusammenzutun für ein Duett.
Also wir haben uns eigentlich das irgendwie, also wir sind selber irgendwie dazu gekommen, weil wir sind auf ein Songwriting-Camp gefahren, weil wir für mich eigentlich hauptsächlich einen Song schreiben wollten am Anfang.
Genau.
Und am selben Tag haben wir dann, ich glaube, ja, noch ein bisschen Zeit gehabt und haben diesen Song geschrieben. Und wir haben auch noch eine sehr lustige Sprachaufnahme von Thea. Sehr lustig eigentlich, die einzubauen.
Okay.
Wenn das möglich ist.
Oh,
wo Thea einfach einen Lachanfall bekommt, weil sie ernsthaft mit Pele, unserem Manager, jetzt darüber spricht, diesen Song auch einzureichen beim ESC. Und sie hat dann auch noch lustigerweise gesagt, so, na schau, wie es der Song vielleicht noch wird.
Also es war für uns absolut nicht der Plan von Anfang an. Also das war nicht so, wir gehen jetzt dahin und wir schreiben einen ESC-Song. Ich glaube, hätten wir uns wirklich hingesetzt und gesagt, so, wir schreiben jetzt einen lustigen ESC-Song, dann wäre das nie entstanden. Das war wirklich so, wir haben den ganzen Tag für Selina geschrieben, eine eigentlich sehr ernste Ballade, die ihr wahrscheinlich auch gehört habt in der Vorauswahl. Und das war für uns so ein toller Tag, wo wir das zusammen erleben durften und wir hatten auch so viel Spaß dran, dass wir gesagt haben, so okay, wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit bevor dem Abendessen und beim Abendessen hören wir uns natürlich die ganzen Songs an von dem Tag. Da haben wir so, wir schreiben jetzt einfach quasi einen lustigen Song. Das war so die Ausgangssituation und ist wirklich für uns einfach eine Momentaufnahme von dem Spaß, den wir hatten an dem Tag. Also es ist überhaupt nicht erzwungen und es war auch nicht so, okay, Null. Wir treten jetzt mit dem Song an, sondern es hat sich voll so entwickelt, so hey, das hat Spaß gemacht, dann ist es beim Abendessen voll gut angekommen und dann kam der Anruf am nächsten Tag von unserem Manager, hey, was sagt ihr dazu, wenn wir das eigentlich einreichen?
Ja, der war so aufgeregt, der war so, das ist der Song, den müssen wir dorthin bringen, das geht nicht anders.
Der hat's voll gespürt, oder? Und auch
ja,
die Leute, also
total.
Alle haben's, ich glaube, viel schneller gecheckt als wir, weil wir hatten einfach
total
Spaß dran und wir waren ladadida.
Für euch war es einfach eine Spaßnummer.
Genau, für uns
war es. Wir waren so, ja genau, der Song, den schicken wir jetzt dahin. So,
ho, ho, ho.
So wir haben gerade einen richtig geilen Song geschrieben, so.
Es war gar nicht in unserem Kopf. Es war einfach so ein Leidenschaftsding, so einfach wirklich von purer Emotion aus von dem Tag. Und es war nicht in unseren Köpfen so, das reichen wir ein. Aber
so sorry.
Mit der Zeit, oder? So nach ein paar, zwei, drei Tagen, wo wir dann überlegt haben und den Song ein paar Mal angehört haben, dann waren wir so, mein Gott, wir wären so dumm, wenn wir den nicht einreichen. So, das ist doch der ESC-Song schlechthin. Ja. Und ich finde es einfach super, dass wir das gemacht haben, ja, weil wir fühlen den auch. Also wie, so wie du gesagt hast, Alkis, wir haben ja auch Solo-Songs eingereicht, aber für uns war von Anfang an klar, also wir wollen, dass es der Song ist, dass wir zusammen den machen.
Ich finde aber auch, dass ich da, also ich habe dadurch auch einiges irgendwie gelernt, weil ich war immer so darauf fokussiert, halt immer, dass alles so perfekt und hundertprozentig schön sein muss und immer Glamour und immer Glitzer, ja. Und ich finde, dass der Song halt auch einfach irgendwie einem die Möglichkeit gibt, so ein bisschen sich nicht zu sehr ernst zu nehmen. Also
genau.
Das, ja, das versprüht das halt eigentlich, diese Energie. Und ich liebe das, weil das ist so ein bisschen locker lassen, ein bisschen weg von diesem 100%.
Auch im Video übrigens. Das haben wir, ja. Da haben wir das Video gerade sehen dürfen, ist noch nicht veröffentlicht, aber wir haben es ja zum Glück jetzt sehen können. Ich meine, man merkt schon, ihr habt einfach eine riesen Gaudi dabei, ne?
Ja, das absolut.
Und schlüpft da in verschiedene Rollen und so.
Ne? Man hat das Gefühl einfach nicht, dass man so diesem hundertprozentigen Ideal irgendwie entsprechen muss, das die Gesellschaft gerne hätte.
Absolut. Das ist so es ist
befreiend
wirklich,
einfach.
Wir sind einfach zu 100% authentisch, oder? Also es ist überhaupt, es ist keine Rolle, in die wir schlüpfen, sondern es ist einfach so, hey, ihr zwei geht's kurz vor die Kamera und seid einfach ihr selbst. Und das ist immer die Anweisung, die wir bekommen.
Voll, bei allen. Ja, auch seid einfach ihr selber. So. Genau. Und ich denke mir immer so, so gut das zu hören.
Yeah.
Ich muss nicht irgendwie anders sein oder mich verbiegen, sondern kann einfach...
Ja, wir sind ja auch einfach ein bisschen blam-blam und einfach hyper und lachen und wir verstehen uns auch super gut. Und auch zum Beispiel jetzt bei den Postcard-Drehs, die wir gestern hatten, da standen wir auch 10 Stunden am Eis.
Ich hatte gestern die Postcards.
Genau. Ja. Und da haben wir 10 Stunden lang ging der Dreh und ich glaube, es gab keine Sekunde, wo wir nicht gelacht haben. Und es gab auch keine Anweisung, die etwas anderes war, als geht's einfach vor die Kamera und seid ihr selbst.
Ja. Ich habe sogar ein Video, wo der Videograf sagt, ey, die Mädels, die sind super. Ja. Wie so, das war so ein klein bisschen, Ego-Streicheln. Ja. Hat schon gut getan.
Wie kam es denn zu Poe? Ich meine, war das jetzt, Edgar Allan Poe ist jetzt nicht unbedingt die Literatur, die ich jetzt bei zwei jungen Mädels erwarten würde. Also, ja.
Das ist eine sehr interessante Frage, weil wir haben keine Antwort drauf.
Nein,
das ist...
Es hätte auch Goethe sein können.
Es ist tatsächlich, wir sagen ja im Song, es hat uns der Geist besessen und der Song ist einfach durch uns durchgegangen. Und genau das ist auch passiert bei dem Song. Also wir haben...
an dem Tag, ja, wir haben alles so.
Es war auf jeden Fall etwas, das haben wir besprochen schon am Tag davor, so dieses Gefühl, wie es ist, wenn man einen Song schreibt. Dann haben wir tatsächlich mit Elsie Bay drüber gesprochen, die jetzt auch bei MGP war in Norwegen und ist eine gute Freundin von uns und auch eine unglaublich gute Songwriterin. Und für uns war das irgendwie so, wenn ein guter Song entsteht, fühlt es sich irgendwie so an, als würde er durch dich durchgehen, als würde das nicht von deiner Hand kommen. Und so ist die Idee geboren, so wir sind von einem Geist besessen. Aber wieso Edgar Allan Poe, können wir nicht sagen, weil es ist einfach gekommen. Wir hatten den Beat und dann habe ich angefangen zu riffen und dann hast du angefangen zu riffen und dann hatten wir einfach improvisiert und dann kam There's a ghost in my body and he is a lyricist, it is Edgar Allan Poe. Das waren die ersten drei Zeilen, die sind gleich geblieben. Weil das ist einfach gekommen. Und dann wir waren so, ja, yeah, let's go with it. Ich meine, wenn das jetzt schon so kommt. Und dann haben wir jetzt durch die ganzen Monate dran arbeiten gemerkt, okay, das war absolutes Schicksal, dass wir diese Person ausgewählt haben. Weil
voll.
Einerseits ist es auch so, dass wir ja im Song auch thematisieren, dass man sehr schwer vom Songwriting leben kann. Wenn man jetzt nicht Welthits geschrieben hat. Das ist in der Bridge zum Beispiel das Thema. Und Edgar Allan Poe war der allererste bekannte Schriftsteller, der nur vom Schreiben gelebt hat und dadurch ein sehr finanzielles, schwieriges Leben hatte. Und das wussten wir davor nicht. Das haben wir erst danach erfahren. Und
ja,
das
waren aber halt so, okay. 10.000 andere Zeichen auch. Ich bin ja halt so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen das Spiritual Girl, kann ich mal reden, so. Und wir haben halt einfach, also ich beobachte halt immer Dinge sehr gerne, ja. Mir kommt immer vor, wenn ich halt Zeichen bekomme irgendwie, die sich gut anfühlen oder die halt direkt nach so einer Sache, dass wenn wir einen guten Song geschrieben haben, wenn die auftauchen, dann ist das für mich so, wir haben alles richtig gemacht, das ist der richtige Weg, genau. Das passt. Und wir haben halt einfach 10.000 Zeichen bekommen. Das ist nicht normal. Man könnte sagen, es ist Zufall. Aber
nee.
Zum Beispiel eine Sache. Wir waren in Berlin, wir hatten ein Fotoshooting geplant. Und wir wussten nicht, wo. Ja, wir waren dort das erste Mal. Und dann schauen wir so nach dem Fotoshooting irgendwie so an die Wand und da ist mit Graffiti stand, wie ging das nochmal?
Es stand, their names will live on forever because they were writers.
Genau.
Das ist der Satz. Und wir haben es fotografiert, weil wir es lustig fanden. Und dann später checken wir das Datum, wann es gesprayt worden ist. Und es war einfach genau September 2022, wo wir den Song halt geschrieben haben.
Ah.
So war's. Oder zum Beispiel Wednesday kam ja danach irgendwie raus.
Ja.
Man könnte meinen, wir haben uns vorbereitet und irgendwie gesagt so, okay, gut, wir, keine Ahnung, nehmen wir es irgendwo her.
Aber
Wednesday kam halt 2 Monate, 3 Monate später irgendwie raus.
Genau.
Und da dann war auch diese Doku Thema. Über Edgar Allan Poe, das war so, wir waren so, das kann es nicht sein, dass der jetzt auf einmal diese Aufmerksamkeit bekommt. Wir so,
absolut. Niemand redet über den und plötzlich alle. Irgendwie, ja. Der war dann überall auf Netflix und dann, wir waren so, das kann doch nicht wahr sein. Und dann, Celine hat mich dann angerufen und hat gesagt so, hey, bist du eine Wahrsagerin oder wieso?
Ja, weil das war halt, der ist halt mit Edgar Allan Poe dahergekommen. Und dann war ich so, wie kommt sie auf das jetzt? Und dann auch später, ich dachte mir so, warte mal, vielleicht wusste die irgendwas? Ich habe dann Thea hinterfragt, ja.
Hast du Kontakte zu Netflix? Oder?
So, ich schwöre, ich dachte wirklich, dass das in die Richtung geht, weil es kann nicht sein, dass es so passend ist.
Ja,
was absolut. Noch? 11.11 haben wir überall gesehen, ja. Und ich, so Numerologie und so Zeugs. Genau. Ich habe das zuerst auf das bezogen. Und dann haben wir aber einfach unser Entry-Date bekommen und das ist halt am 11. Mai und wir sind an 11. Stelle. Das sind auch so Sachen, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, das ist so schön.
Genau. Habt ihr euch in der Zwischenzeit da mal mehr Filme über Edgar Allan Poe angeschaut?
Oder seine Gedichte gelesen.
Oder seine Verfilmungen. Oder andere Musiker, die zufällig Edgar Allan Poe auch vertont haben.
Also ich hatte ja viel mit Edgar zu tun in der Uni, weil ich Englisch und Amerikanistik studiert habe.
Ah ja,
also da jetzt weiß ich, woher der Wind weht.
Ja, also es ist, ich habe auf jeden Fall seine Gedichte und alles analysiert, aber zum Beispiel, es gibt ja auch Poems, also Gedichte von ihm, die gesungen werden. Zum Beispiel, wie heißt die Sängerin nochmal von Stevie Nicks oder Stevie Nicks singt doch auch ein Gedicht.
Stimmt.
Genau, das ist auch richtig schön. Also der ist schon irgendwie verankert in der lyrischen Kultur, würde ich meinen. Oder? Ja. Und natürlich haben wir uns jetzt auch
damit befasst. Angloamerikanisch natürlich.
Ja, genau. Und wir haben uns auch damit befasst, oder? Also wir schauen uns auf jeden Fall ziemlich viel an und so. Es interessiert uns schon. Ja.
Der Rabe.
Ich empfehle euch die 60er-Jahre-Verfilmungen von Roger Corman. Die sind herrlich schräg, haben mit dem Original nichts mehr zu tun. Aber Vincent Price spielt mit und allein seine Stimme ist ja schon vielversprechend.
Ich verrate euch jetzt mein Feedback, als ORF mich gebeten hat, Feedback zu geben. Und ich habe Edgar ja sehr hoch bewertet, gestehe ich. Ja, ich habe dazu geschrieben an den Eberhard Forcher, das Einzige, was mir auffällt oder was ich mir denke, ist, ihr habt jetzt beide Solo-Songs und ihr habt ja beide eine unglaubliche Range in der Stimme. Ihr seid sehr stimmgewaltig. Und das hört man an Edgar Allan Poe in der Form eigentlich nicht. Da könnt ihr euch ja in der Form nicht sozusagen, ihr könnt keine Koloratur-Arie machen dort, ne? Ich will nur sagen. Wie geht's euch damit? Habt ihr das Gefühl, dass ihr irgendetwas nicht zeigen könnt, was ihr aber gerne zeigen würden wollt, was ihr in den Solo-Songs ja wohl hättet zeigen können? So.
Da habe ich eine Antwort.
Ja.
Also, das Ding ist, man soll ja sein Pulver nicht gleich hundertprozentig verschießen, ja?
Du gehst dann nächstes Jahr als Solo-Sänger.
Ja, Thea, ich habe dir leider noch nicht davon erzählt. Ich habe einen Nebendeal.
Das ist ein Extra-Vertrag, ja.
Nein, natürlich.
Du übernächstes Jahr.
Ja, genau. Übernächstes Jahr dann Thea. Man soll ja sein Pulver nicht gleich verschießen. Das bedeutet, die Leute hören uns richtig singen, ja. Aber danach können wir halt auch einfach ein bisschen mehr zeigen. Ist ja auch eine Strategie von anderen KünstlerInnen. Die zeigen ja auch nicht bei ihrem ersten Song irgendwie die komplette Stimmgewalt, außer man heißt Christina Aguilera oder Jessie J. ich glaube, dass man das langsam aufbauen kann und für mich ist das kein Problem.
Nee, also allem, es war für
wir
uns
haben ja auch eigene Sachen irgendwie auf Social Media, wo die Leute halt auch sehen können, wie wir singen.
Ja, und die werde ich auch im Programm vorbereiten für Liverpool, nehme ich an. Ich werde sie nicht nur die ganze Zeit Poe singen, sondern im Euroclub auch nochmal andere Songs, oder?
Also es war für uns natürlich klar von Anfang an, okay, der Song zeigt jetzt womöglich nicht unsere Stärken. Mhm. Deswegen haben wir auch zum Beispiel zumindest einen Teaser eingebaut im letzten Chorus, wo wir dann schon belten und ein bisschen was herzeigen. Aber für uns war wie klar, wir werden auch viele Eurovision-Songs jetzt in nächster Zukunft auch covern, weil wir sind ja Riesenfans und wir lieben die Songs.
Ich finde das so schön. Weil wir sind ja auch Fans, nicht? Und es gibt nichts Schöneres, wenn immer wenn Fans auf der Bühne steht und man das weiß, dass die Interpretinnen auf der Bühne auch Fans sind, ja, dann kommt das viel family-mäßiger rüber.
Genau, oder? Also es ist voll das so ist das, ja, das Feeling Schöne von, ich habe das Gefühl, wir sitzen am Tisch und wir vier sind einfach Fangirls. Ja. So. Total. Ich habe gar nicht das Gefühl, wir gehen zum ESC und ihr berichtet darüber, sondern es ist, wir sind einfach so, wow, wie toll ist eigentlich der ESC.
Wir sitzen zusammen und unterhalten uns und es ist alles so schön.
Was ist denn der ESC für dich?
Ich glaube, das erste Wort, das mir immer einfällt, ist einfach Familie. Mhm. Es ist einfach diese bedingungslose Liebe, die man da verspürt und dieser Zusammenhalt. Und es ist komplett egal, woher man kommt, wie man ausschaut, wen man liebt. Man ist da einfach komplett geborgen und es ist einfach ein Event. Das gibt zusammen mit dieser Nostalgie, oder die der ESC auch hat, es ist halt einfach so ein warmes Gefühl von, hey, ja, du bist zu Hause.
Wow.
Toll.
Das hast du so schön gesagt.
Ah, oh, danke.
Hast du denn noch was hinzuzufügen?
Nein. Ja, Familie. Ja, das ist, Familie, ist wirklich, ne, so eine riesengroße Familie. Und das merkt man halt einfach irgendwie, dass es da kein Ausgrenzen irgendwie gibt. Und das ist schön. Genau. Man kann halt einfach so sein, wie man ist. Und das ist
vor Ort toll. Werdet ihr dann noch hören, wie Leute dann auch miteinander musizieren, die eigentlich auch aus unterschiedlichen Backgrounds kommen. Mhm. Und wenn ihr dann mit komplett anderen Leuten ein bisschen jammt, das wird ziemlich interessant werden, glaube ich.
Schön. Ja, sehr und schön. Mit ein bisschen Glück trefft ihr auch den einen oder anderen Homosexuellen.
Das kann Ihnen ja selbst bei Podcast-Aufnahmen passieren. Da müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden.
Aber der Spaß musste sein. Aber ihr habt ja auch schon vorher versucht einzureichen. Also ihr seid ja beide schon, wir haben euch ja in den internen Ausstellungen in Österreich beide ja schon gehört. Und ihr wartet ja auch immer top, top, top dabei. Ihr seid einfach auch zwei tolle Stimmen, das muss mir auch was sagen.
Dankeschön.
Und bei dir war es ja auch 2019 schon sehr knapp, Salina, gell? Und bei dir war es ja auch schon, du warst 2020 und dich kennen wir ja auch als Beovisia. Du hast ja auch in Serbien schon probiert mitzumachen.
Genau, also das war tatsächlich derselbe Song, der war bei Österreich zweiter Platz, als dann Vincent gewählt worden ist. Und da hieß es hauptsächlich, dass ich einfach noch zu jung und unerfahren bin und es hat absolut gestimmt, oder? Also zu dem Zeitpunkt, ich glaube, jetzt im Nachhinein, wenn ich es damals geworden wäre, dann wäre das sicher nicht gut ausgegangen, rein mental für mich, weil ich einfach noch nicht bereit war dafür, oder?
Ja.
Also es fühlt sich jetzt absolut richtig an. Ich glaube, damals war ich einfach noch nicht ausgereift als Künstlerin und noch nicht erfahren genug. Und dann dachten wir, gut, jetzt haben wir halt den Song und wir lieben den Song. Wir haben ja auch richtig lang dran gearbeitet. Wir übersetzen den und wir präsentieren den bei der Beovisia, sodass ich einfach ein bisschen mehr Erfahrung sammeln kann, aber auch so dieses Feeling habe von diesem Eurovision und dies und das. Und dann haben wir, eben dort sind wir angetreten, wir haben uns absolut nichts erwartet. Ich bin komplett unbekannt und ich wohne auch dort nicht. Also ich kann mir nicht erwarten, dass Leute für mich anrufen, aber ich wurde so schön aufgefangen und ich hatte eine wirklich gute Zeit dort und ich habe so schöne Erfahrungen und auch Freunde dort kennengelernt. Also es war eine wirklich coole Zeit. Ich glaube, eine gute Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Und dennoch bin ich absolut froh, dass das jetzt bei Österreich geklappt hat.
Beovisia, muss man ja dazu sagen, muss ja auf Serbisch gesungen werden.
Genau.
Genau. Und die Songs werden dann oft für die Song Contest Bühne dann übersetzt, manchmal auch nicht. Mhm. Ja.
Genau.
Und deine Erfahrungen bisher in den internen Ausscheidungen? Magst du darüber reden?
Ja, sehr gerne. Also, hauen wir mal die Fakten raus hier. Das erste Mal habe ich es versucht, eben 2019.
Ja.
Und bin da eigentlich relativ schnell zum Schluss gekommen, also eben an den zweiten Platz neben Bender. Und als ich es dann nicht geschafft habe, habe ich mir gedacht, nächstes Jahr machen wir nochmal. Das habe ich dann versucht. Da kam mir dann Thea in die Quere.
Das tut mir leid.
Sorry, nein, natürlich nicht. Vincent, komm mir in die Quere.
Aber er ist ein guter Freund von dir, muss man
er ist ein guter
sein.
Freund von mir, ich darf das
wir
sagen.
Dürfen diese
er ist ja auch wirklich ein Schatz, das muss man sagen.
Ja,
das
ist absolut so, ja.
Total.
Und auch sehr verdient, dass er gegangen ist.
Ja, auf jeden Fall. Und 21 war er dann eh sowieso, Vincent Klatter, da habe ich mich jetzt nicht nochmal beworben, weil, wie gesagt, ein guter Freund, das würde jetzt wäre irgendwie schrecklich gewesen. Aber war das überhaupt möglich?
Nee, nein, das war auch gar nicht möglich, nein. Aber es war kurz die Rede davon, oder das...
Sollen wir das erzählen, oder?
Eine Frage. Also es war einfach die Frage offen, ob man den Song vielleicht als Duett singt. Mhm. Was dann natürlich nicht notwendig war, weil Vincent hat den Song unglaublich toll gemacht und das war absolut kein Grund dafür, dass man den Song zu einem Duett macht, finde ich, ist auch kein Duett. Aber als die Frage noch offen war, da kam auch Selina in Frage.
Ja, und er auch.
Und ich auch.
Ihr habt eure Kräfte gebündelt. Und was ich ja wirklich erstaunlich finde, und das muss ich jetzt noch einmal betonen, ihr habt den Song selbst geschrieben. Und das ist nicht die Regel. Ja, also normalerweise gehen Künstlerinnen zu Bandcamps, kaufen sich da quasi einen Song oder lassen sich einen Song auf den Leib schneidern. In dem Fall habt ihr selber Hand angelegt und habt euch das selber in einer Fingerübung.
Ja, aber ich glaube, die Geschichte war noch nicht fertig, weil du.
Ach so.
Hast du 2022?
Ach so, ja, genau. 2022 habe ich mich dann. Das ist ja für 23 gewesen.
Oder nee. Dann, als Lumix ausgewählt wurde. Hast du da auch.
Ah, doch. Ja. Das Lustige ist. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es ein Insider ist, ihr werdet es wahrscheinlich wissen, aber Halo hieß Hero.
Ja.
Und ich war kurz davor, diesen Song aufzunehmen.
Ah.
Eine Stunde davor, ehrlich gesagt. Ich habe einen Studiotermin gebucht. Und dann zack, boom, wurde Pia Maria geboren.
Boah, das muss ja die jüngste Teilnehmerin ever gewesen sein.
Nein, aber die Idee von Pia Maria, ja voll.
Genau, also na, es war immer so.
Ich war so eine Stunde davor, wirklich, es war kein Spaß. Ich habe den Anruf bekommen von Eberhard und er so, du, wir haben schon eine Sängerin. Und ich so,
ja. Für den und du Song. Hast auch sehr lange gar nicht gecheckt gehabt, dass es der Song ist,
ja,
oder? Weil den Dame
ich wusste es nicht. Er hat nur gesagt, wir haben schon eine Sängerin, wir haben einen Song. Und ich war so, okay, kein Let Me Be Your Hero.
Hast du es gern gesungen?
Ich hätte es schon gesungen, ja. Aber ich
hätte auch
bin
gepasst.
Wieder mal froh,
genau, ja.
Dass es nicht so gekommen ist. Weil
voll, wir waren also immer beide sehr kurz davor, oder? Und auch immer in diesem,
ja, immer
diesem Bereich. Und es war für uns beide auch irgendwie klar, irgendwann mal muss es klappen, weil sonst wäre es einfach echt unfair.
War es klar für dich? Für mich war das nicht klar. Ich habe mir gedacht, ich ziehe das bis zu meinem 30er durch.
So. Das sind nein, ja noch dann, ein paar Jahre. Das sind ja noch ein paar Jahre.
Ja, fünf. Fünfmal noch probieren.
Also die jüngste Teilnehmerin Eurovision Song Contest ever war eine 13-Jährige, das war die Sandra Kim, die hat dann sogar gewonnen.
Wow.
Dann hat man dann das Alter aufgesetzt, auf 16 danach, weil sie hat gelogen bei ihrer Bewerbung. Man hat ihr den Sieg aber nie aberkannt. 1986 war das.
Wow.
Und der Älteste war, ich glaube, das ist gestorben, das war der Takasan, Schweiz. Ich glaube, da war einer der Teilnehmer 86 oder so.
Dann bin ich jetzt auch also age-fluid und 18.
Noch Zeit.
Wir haben noch jede Menge
ich bin
18.
Genau.
Nee, aber es war tatsächlich für mich von Anfang an klar, auch bei dir, dass du es auf jeden Fall mal auf die ESC-Bühne schaffst. Das war für mich absolut klar.
Das war für mich auch klar, dass du das irgendwann auf die ESC-Bühne schaffst. Was für mich nicht klar ist oder war, ist, dass wir das zusammen dann noch machen. Ja, wir waren ja schon Konkurrentinnen auch irgendwie in einer Art und Weise.
Ja, objektiv gesehen absolut. Ja. Aber so wir haben das ja nie so betrachtet. Oder es war für uns dann
die
auch
die letzten drei Songs. Auch,
die letzten
waren ja
drei
von
Songs
uns.
Waren unsere Songs. Also es war dann entweder geht Selina oder ich gehe oder wir zusammen. Hm. Und für uns, wir wollten klarerweise, dass wir zusammen gehen. Aber wir haben es genauso der anderen auch gewünscht. Also wäre quasi jetzt Selina alleine gegangen, das hätte mich genauso glücklich gemacht.
Aber ihr hattet es ja auch nicht mehr in der Hand. Da habt ihr ja dann auf die Entscheidung warten müssen, so einer der drei Songs wird es werden.
Genau,
ja.
Genau.
Voll.
Aber oder auch nicht.
Ja. Das hätte auch eine der anderen Frage, habt ihr eigentlich jetzt auch Lust nach, man ist es vielleicht jetzt auch noch zu früh zu fragen, aber habt ihr Lust auch nachher noch weiterhin auch in, als Duo immer wieder mal aufzutreten? Oder wollt ihr euch danach, nach Liverpool auch wieder mehr auf Solo-Kunst konzentrieren?
Ich glaube, das ist noch ziemlich offen. Also wir auf jeden Fall für uns war klar, wir sind kein Duo und wir sind Solo-Künstlerinnen, die quasi irgendwie organisch zusammen ein Team geworden sind und auch Freundinnen, die sich gegenseitig unterstützen und eben auch Frauen in dem Business.
Ja, ist ja auch nicht die, so selbstverständlich.
Genau, wo es eben nicht selbstverständlich ist, auch irgendwie das jetzt verkörpern. Aber es kommt ein bisschen drauf an, wie es funktioniert. Also wenn es jetzt super gut ankommt, dann sind wir natürlich offen dafür, dass wir auch weiterhin Musik machen. Musik machen tun wir sowieso. Also wir schreiben ja auch zusammen und so. Und wenn sich irgendwas ergibt, dann super gerne. Also es macht ja uns ja auch unglaublich viel Spaß. Aber es wird natürlich auch Solo-Songs geben. Das ist auch fix.
Ja. Definitely.
Ja.
Es ist wie immer an dieser Stelle der Schluss, und am Schluss kommen drei traditionelle Fragen.
Ja, und die kriegt sie auch. Ja. Habt ihr 2022 den Eurovision Song Contest geschaut? Ja, habt ihr, seid ihr Fans?
Natürlich, ja.
Und welcher Song ist heute noch in deiner Playlist, liebe Saline?
Tatsächlich Halo.
Hey. Das ist ein bisschen
Wehmut. Wieso hast du das so leise gesagt? Das muss man proudly sagen. Tatsächlich Halo.
Ist auch ein richtig guter Song.
Ich finde den Song eigentlich sehr, sehr gut, ja?
Ja. Ja.
Und vor allem habe ich, ich singe ja Jingles für Ö3 ein. Und da wird halt im Hintergrund, wenn wir kurz Pause gemacht haben, hörst du halt einfach Halo in Dauerschleife, ja? Das ist so. Und ich habe einen Jingle für Halo eingesungen, das auch.
Also das heißt, der ist in meinem Herzen, ja.
Platz in deinem Herzen. Ja, Kopf, Herz, ESC.
Ist auch ein guter Song, ja. Stimmt.
Und welcher Song ist bei dir noch in der Playlist?
Ich habe einen Song in der Playlist, den ich tatsächlich auch jeden Tag höre. Und das ist Hold Me Closer von Cornelia Jacobs. Ah, das war mein absoluter Favorit, neben Halo natürlich. Und ich finde, der Song ist einfach unglaublich gut geschrieben und sie hat eine Stimme, also eine Weltklasse-Stimme, und der Song hat mich irgendwie voll gepackt und das war einfach, also Schweden letztes Jahr war für mich einfach nur wow. Und den Song höre ich echt und auch alle anderen Songs von ihr. Also ich habe sie durch Eurovision entdeckt und ich höre sie, sie ist einer meiner Favorite Artists jetzt.
Also meine Antwort wäre ja, bitte Strava.
Natürlich.
Bitte.
Jetzt natürlich die andere Frage, welche Lieblingserinnerungen oder Anekdote verknüpfst du mit dem Song Contest?
Das für mich ist es natürlich, so wie davor auch schon erwähnt, Molitva und der Sieg von Maria Šerifović. Das war für mich einfach so ein, ich glaube, der Moment hat mein Leben verändert. So cheesy es klingt und so unglaubwürdig das auch jetzt scheinen mag, es war wirklich ein Moment, der mein Leben verändert, weil das hat mich so geprägt. Und ich glaube, den Moment werde ich für immer in meinem Herzen behalten.
Boah, ich darf jetzt nicht das Gleiche sagen, aber
doch, aber es war ja
wir
genau
waren
dasselbe.
Zu derselben Zeit. Das war, ja, das war dieser Moment. Ich bin mit meiner Mama auf der Couch gesessen, hab das gehört. Wir haben die Siegerin oder die Gewinnerin gesehen und dann war ich so, ich will auch auf so einer Bühne.
Genau. Und dann das natürlich war Conchitas Sieg, oder?
Das Conchita war auch so, ich so, danke Österreich für die Offenheit und
für die Liebe.
Und dieses, ja, das war der Moment dann, wo es dann sicher war, dass ich darauf hinarbeite. Ich glaube, mit 9 Jahren war ich noch nicht so weit, dass ich gewusst habe, so, ich arbeite jetzt auf dem ESC hin, aber da wusste ich so, ich will nur noch Musik und Musik machen und Sängerin sein.
Genau, also quasi man könnte sagen, 2007 wurde das Feuer entfacht und dann eben mit Conchita haben wir dann wirklich auch angefangen, das Feuer zu nutzen, würde ich sagen.
Klingt doch sehr poetisch.
Mrs. Edgar.
Poetisch.
Das ist poetisch.
Genau.
Welcher Song aus der Song Contest Geschichte alle Jahre und alle Länder ist dein Lieblingsbeitrag ever? Ich glaube, bei dir weiß ich jetzt die Antwort schon, Thea.
Ja, ich glaube, ich habe den Song jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber er ist natürlich nicht der einzige. Ich denke auch sehr gern an Waterloo. Mhm. Ich war auch schon als Kind riesen ABBA-Fan. Oh, ja. Den Song finde ich echt geil. Ja. Und dann, ich fand ein super starkes Jahr war, als der ESC in Österreich war. Das war ein richtig starkes Jahr. Und welchen Song ich immer noch sehr gern höre, ist der belgische Beitrag von dem Jahr. Den fand ich noch richtig cool.
Leuknoté, ja, da war es super. Bam,
bam. Mit Soli.
Apropos Rampampam, nein, lass mal. Da könnte in der internen Ausschreibung ein Song so geheißen haben, aber ich kann mich
eventuell
nur noch wagen.
Eventuell hat es ein Song so geheißen, ja.
Welcher Song aus der Geschichte ist dein Lieblingssong?
Ja, es tut mir leid, es ist cheesy, aber Rise Like a Phoenix. Mm. Ich bin da hängen geblieben,
wow.
Es tut mir leid.
Schön.
Nein,
musst
du
nicht
leid
tun.
Oh. Ja, Thanks. Ich habe einfach ab dem Zeitpunkt, das war für mich so ein Riesenauftritt und Conchita ist da einfach, ja.
Es war einfach iconic, oder?
Ja.
Das
Queen einfach.
Ja.
Einfach iconic.
Ich konnte nicht als...
Ja. Naja, jetzt habt ihr ja noch viel vor, nicht? Jetzt kommt mal die ganzen Promotion-Geschichten nach Richtung Liverpool. Was habt ihr da vor eigentlich?
Oh. Ziemlich viel. Also ja. Wir haben jetzt sehr viel Energie in das Musikvideo gesteckt. Und sind auch super happy damit.
Müsst ihr eigentlich diese Choreografie jetzt alle lernen, damit in der Halle alle mittanzen?
Das wäre schon cool, ja.
Das wäre schon cool. Bitte, bitte, wir machen auch eine Choreo-Stunde, da seid ihr alle eingeladen.
Ich würde einen TikTok einfach hochladen und dann zeigen wir euch, wie das geht, ja.
Ich habe TikTok, aber gut. Ja.
Dann posten wir das auf Instagram?
Ja, passt.
Okay.
Ja,
wir machen einfach mit dir.
Für die Älteren von uns Facebook,
Facebook
auch?
Natürlich.
Für die ganz Alten seid ihr auf Twitter?
Twitter meiden wir gerade.
Ja, ich verstehe es.
So eine persönliche Erfahrung.
Das ist einfach so.
Ja, in der Zeile Bild 2 geht es ja auch, vielleicht mit Armin Wolf. Oder
steht
so.
Genau.
Oder Fit mit Philipp.
Oh, der hat schön, ja schon ein bisschen mit uns getanzt. Oh
Gott, ja, dieses Video.
Den haben wir getroffen bei Guten Morgen Österreich und der war ganz gehypt.
Insider, erklären wir euch.
Und die Eurovision Partys, Amsterdam und so, nehme ich an.
Oh ja, genau, da sind wir auch. Ich glaube, der Song ist ja auch voll, der kann natürlich der Partyknaller schlechthin werden.
Der wird und der Partyknaller schlechthin. Darf ich dich verbessern?
Darfst du. Finde ich auch gut. Wir manifestieren es natürlich. Also wir sind voll dabei und wir freuen uns richtig. Und das ist natürlich, also ich glaube, cooler wird es eigentlich nicht, wenn wir das jetzt erleben dürfen. Und auch die ganzen
so
Fans
Pre-Partys
kennenlernen. Also die Pre-Partys, glaube ich, das wird richtig geil.
Das wird richtig nice.
Also ich freue mich schon sehr darauf. Du auch, Heikis?
Sehr, sehr, sehr. Und deswegen sag ich jetzt an dieser Stelle zusammen mit dem Marco, merci,
merci Sherry.
Oh, merci.
Merci, Sherry. Die kleine Song Contest Geschichte am Schluss. Alkis, welche Story hast du heute für mich?
Marco, ich habe dir etwas mitgebracht. Hör mal hin.
Oh, ein Hörrätsel. Haben wir ein Blind Date?
Ja, Marco, das war's schon.
Also ich glaube, das ist ein Gedicht von Edgar Allan Poe.
Das ist richtig. Das ist Annabelle Lee, genau.
Ja, aber wer gesungen hat, weiß ich nicht. Ich hab kurz gedacht, das ist doch Nick Cave. Ja? Aber das war er nicht, weil irgendwann haben wir gedacht, nein, das ist nicht Nick Cave.
Es ist nicht Nick Cave gewesen. Nein.
Aber das muss doch mit Eurovision Song Contest zu tun haben.
Natürlich hat es das. Es waren tatsächlich Lord of the Lost.
Ah, das war Lord of the Lost.
Das war Lord of the Lost und zwar von ihrem 2015er Album Swan Songs, was sie akustisch eingespielt haben. Cello spielt Chris, der Sänger selber ein, übrigens. Ja, also sie hätten auch mit sowas antreten können.
Ich fand das wunderschön.
Ja, und sie wären tatsächlich, also sie hätten sich nicht falsch verkauft mit so einer Nummer. Also wenn sie gar nicht in diese Heavy-Metal-Geschichte reingerockt wären, wäre das auch okay gewesen. Sie wären trotzdem sie selbst gewesen, ja, weil solche Sachen nehmen sie halt auch auf.
Die meisten Metal-Bands haben ja auch solche Balladen und auch sehr langsame Nummern. Das ist ja in deren Repertoire oft drin, sehr oft auch mit sehr akustischen Instrumenten. Und mich haben sie ja sowieso, weil Cello ist ja mein Lieblingsinstrument. Ich liebe Cello.
Das kann ich nachvollziehen. Also Edgar Allan Poe, wie gesagt, Annabel Lee wurde zigmal vertont. Das ist jetzt eine sehr freie Vertonung. Also sie haben Teile aus dem Text genommen und einen eigenen Text auch noch dazu geschrieben. Also es ist nicht ganz 100% Edgar Allan Poe.
Stevie Nicks hat ja auch Edgar Allan Poe-Gedichte zum Beispiel gesungen und andere auch, viele haben das gemacht. Mhm.
Also das, die bekanntesten sind, denke ich mal, also die Alan Parsons Project mit Tales of Mystery and Imagination aus den späten 70ern. Das ist wahrscheinlich dieses, also das hat jeder in meinem Alter wahrscheinlich in seinem Plattenschrank noch stehen. Ja, das ist so ein typisches Standardwerk gewesen. Für die Kids deines Alters, Propaganda zum Beispiel, Dream Within a Dream.
Kids meines Alters, hallo.
Und kürzlich haben erst Tiger Lilies wieder ein ganzes Album aufgenommen mit Haunted Palace, mit Sachen von Edgar Allan Poe. Aber natürlich der Eurovision-Bezug eindeutig Lord of the Lost. Und ich habe fest damit gerechnet, dass die gewinnen.
Und Edgar Allan Poe, das ist schon eine lustige Kombination, dass Lord of the Lost dann mit Edgar Allan Poe zu tun haben. Und damit hast du mir eine Frage beantwortet, Alkis, nämlich Who the hell is Edgar? Oder wie wir sagen,
Merci, Cherie.
Missing Link.